So, auf den letzten Metern musste ich irgendwie ein bisschen Zeit überbrücken und habe irgendwie Blödsinn, also nicht wirklich Blödsinn erzählt, jetzt nicht um Kopf und Kragen, aber ich habe, also diese Wörter, die ich da benutzt habe, ne, das war nicht ich, das war eine andere Person. Die Pausenkim hat übernommen. Pausenkim, die sagt komische Dinge, sage ich euch.
Ich find's geil, weil die Pausenkim ist auch gerade jetzt wieder in Fahrt. Also du
Ja.
warst einfach genau da weiter, wo wir eben eigentlich am Ende der Folge aufgehört hatten. Wir lassen das trotzdem einfach alles drin. Leute, euch erwartet eine wirklich, wie ich finde, sehr schöne Folge. Es geht auch teilweise erstaunlich viel nicht um Diabetes, aber damit müsst ihr dann halt leben. Da müsst ihr halt notfalls ein bisschen zwischendurch vorskippen oder so. Es geht aber auch um Diabetes und um Diabetes International. Wir haben dazu vor allen Dingen eine fantastische Interviewgästin da.
Das ist die Michelle, die ist Gesundheitscoachin und selbst Typ-1erin und die ist momentan noch auf Weltreise. Und sie erzählt uns, was für Erfahrungen sie auf ihrer Weltreise mit ihrem eigenen Diabetesmanagement gemacht hat, aber auch, was für Diabetikerinnen sie begegnet ist.
So, also die Michelle.
Die war super.
Die Michelle war super. Und wir waren
so mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppard und Freddy Schürheck.
An dieser Stelle sagen wir erstmal ein ganz entspanntes Hallo alle, willkommen zu einer neuen Folge, bevor wir gleich in die 100.000 Dinge hören, die Kim mir gerade gespoilert hat, dass die sie gerade auf 180 bringen. Also erstmal Hallo alle, mein Name ist Freddy Schürheck, Typ 1.
Hallo, ich bin Kim Stoppard, ich bin Typ-2-Diabetikerin.
Und auf 180.
Genau. Letztes Wochenende trete ich mit meinem Kind, was schon seit 100 Jahren wach war, völlig verschlafen und entnervt vor meiner Haustür und finde Rückspiegel auf der Straße. Nee, nicht Rückspiegel, Außenspiegel. Von unseren beiden Autos ist dir jemand vandalierend durch die Gegend gegangen und hat selbst bei einem automatisch eingeklappten Außenspiegel es geschafft, den Außenspiegel abzutreten.
Ach du Scheiße.
Die gute Nachricht ist, die Polizei hat ihn gefunden, weil anscheinend jemand Bescheid gesagt hat, hier rennt einer durch die Gegend und tritt Autospiegel ab. Und da hängt dann schon ein Zettel von der Polizei dran. Die schlechte Nachricht ist, unsere Kaskoversicherung deckt Vandalismus nicht ab.
Das heißt, aber wenn der Typ doch gefunden worden ist, dann wird er doch jetzt angeklagt oder was und dann muss der den Schaden bezahlen.
Ja, wenn du dann natürlich den zivilrechtlichen Weg gehst. Aber du musst natürlich erstmal gucken, was jetzt weiter passiert. Wir waren auch noch nicht in der Werkstatt, sondern haben das alles notdürftig geflickt und in meinem Auto scheint auch nichts dran zu sein. Ich habe aber auch das Auto mit weniger Elektronik. Weißt du, da ist nur so. Also meine Spiegel sind auch nicht eingeklappt gewesen. Also der muss bei dem anderen Auto wirklich mit so lange davor gehauen haben, bis halt wirklich diese eingeklappte Spiegel gesagt habe, alles klar, Digga, dann mach.
Oh mein
Kein
Gott.
Bock mehr. So, und gestern gab es Starkregen bei uns in der Gegend und ich musste das Kind aus dem Kindergarten abholen und schaue auf diesen netten Gulli bei uns auf der Straße, der irgendwie das Regenwasser von fünf Straßen auffängt und dachte so, da läuft schon einiges rein, aber hier sind ja jetzt keine großen Pfützen oder so, ist ja noch nichts übergelaufen. Und ich habe ungefähr eine Dreiviertelstunde gebraucht, hin und zurück zur Kita. Da war die Straße blockiert mit der Feuerwehr. Ich musste woanders parken und ein Feuerwehrmann begrüßte mich mit: Ja, wir haben schon versucht, bei Ihnen zu klingeln. Wir haben jetzt alles bei Ihnen vor der Haustür und an der Garage abgepumpt, aber ich glaube, wir müssen mal reingehen und gucken, wie viel jetzt reingelaufen ist. Ja, es ist in den Keller gelaufen.
Scheiße.
Gott sei Dank nicht weit in den Keller.
Ja.
Aber die Garage stand halt 20 cm unter Wasser und da waren halt noch
Oh
Kisten drin
nein.
und.
Oh
Ja, den
nein.
Keller haben wir jetzt aufgeräumt, aber die Garage muss noch aufgeräumt werden. Und wir wollten eigentlich übers Wochenende zur Verwandtschaft fahren.
Und
Tja.
jetzt nicht.
Also, nee, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier zurande kommen.
Oh Mann, ey. Oh Gott, das ist ja wirklich richtig ätzend.
Ja, also alles mega ätzend.
Voll, voll.
Ja.
Ja, dann will ich mich gar nicht beschweren. Ich wollte eigentlich auch erzählen, wie mein Zucker gerade phasenweise zumindest, also man sieht es ja immer, wenn man richtig genervt ist, ne? Also ich weiß nicht, ob du das auch merkst, aber ich
Ja,
merke das schon
natürlich.
an meinen Werten.
Mein Blutzucker ist morgens bei 150.
Was für einen Typ 2 ja natürlich zu hoch ist, für einen Typ 1er jetzt aber mal gar nicht so negativ klingt.
Ja, aber wenn du eigentlich bei 130 bist, weißt du Bescheid.
Ja, ach, wollen wir jetzt mal die paar Punkte. Wir sind ja gerade am Umziehen, deswegen halle ich wahrscheinlich auch ein klein bisschen. So ist das nun mal gerade. Ich sitze in unserem fast leeren Wohnzimmer und ich habe dich jetzt gerade in der neuen Wohnung auf zwei Kisten, weil mein Schreibtisch noch nicht da ist, positioniert. Ich kann dir das mal gerade zeigen. Ich habe auf zwei Kisten das Mikrofon aufgebaut.
Tatsächlich, zwei schöne Umzugskisten.
Und so sitze ich jetzt hier. Die Couch ist immer.
Aber schöner Balkon sehe ich schon. Mhm. Und oben, die eine Lampe müsst ihr noch hinter dich anbringen. Ne? Da hängt noch Kabel aus der Wand.
Hier muss noch alles. Und ich zeig dir jetzt
Aber wir sind ja in Deutschland, deshalb hängt schon der Rauchmelder.
Ich zeig dir mal hier links, weil wir haben gestern schon den Kleiderschrank bekommen. Der wird gestern aufgebaut. Und ich zeig dir mal kurz die Reste. Das sind jetzt nur noch die Reste von den Resten, die es an Pappe gab. Das halbe Wohnzimmer lag voll mit Pappe. Mein Freund war, glaube ich,
ungefähr
schon
ungefähr so sieht's bei uns vor der Haustür auf, nur dass alles durchweicht ist.
Ja, deswegen, oh Gott, ja, ich nehme alles zurück. Ich beschwere mich einfach nicht.
Nee, umziehen ist auch immer richtig Pain.
Ja, so ist es halt.
Das ist richtig schlimm.
Ja, geht eigentlich. Nur wir dachten, es ist eine gute Idee, den Mai komplett floatend umzuziehen. Also nicht so ein Wochenende, wo man alle Freunde zwingt zu helfen, die aber eigentlich keinen Bock haben. Und dann haben sie alle irgendwie kurz Durchfall oder sowas, nur um dieses Thema hier einzubringen, damit sie nicht helfen müssen. Und sondern wir dachten, nein, wir machen einfach ganz in Ruhe einen Monat lang. Ruhe ist da gar nicht, sondern jeden Tag denkt man sich, scheiße, habe ich heute genug geschafft? Wie viel müssen wir noch? Das wollte ich noch bei eBay reinsteigen.
Wo ist eigentlich das? Ist das noch in der alten Wohnung oder ist das noch in der neuen Wohnung?
Völlig, also naja. Gut, kommen wir vielleicht noch mal kurz auf.
Aber nur mal kurz nachfragen. Heißt das denn, weil du so viel hin und her machst, gestrichen hast, umgeräumt hast, aufgebaut hast, dass dein Zucker eher niedriger ist oder durch den ganzen Stress ist er eher höher?
Du, also phasenweise hatte ich jetzt nachts zum Beispiel richtig hoch, was ich eigentlich sonst nicht habe. Und das, obwohl ich abends gut gegessen habe, wo ich mir denke, was dieses Graubrot soll mich jetzt hier so ins Verderben gerissen haben, ist ja unrealistisch. Da kann ich mir nur vorstellen, dass das dann nachts der Stress war, der reingekickt hat. Und tagsüber eher tendenziell dann eher Richtung Unterzucker natürlich, weil ich mich dann viel mehr bewege als sonst und hier schleppe. Und wir haben eine Maisonette-Wohnung, das heißt, wir haben eine Treppe und ich renne dann immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und das ist für meine Sportverhältnisse. Du weißt, okay. Ist halt ein Marathon, den ich gerade hinlege. Naja, aber es kommen auch wieder bessere Zeiten. Und wir müssen es positiv sehen.
Wenn man das mit der Versicherung, dem Vermieter irgendwann mal geklärt hat.
Ja, immerhin zusammen überstehen wir alles. Zusammen haben wir auch deine viermonatige Erkältung irgendwie wieder weggekriegt.
Richtig. Richtig, jetzt ist sie gerade weg, aber das Kind hat schon wieder eine Zurnase, also lass uns nichts beschwören.
Oh Gott, wir müssen kurz drüber reden. Kim war ja übrigens auch jetzt zu Gast in einem anderen Podcast, sie ist mir fremdgegangen.
Ja, genau.
Knallhart, erzähl doch mal, wie war's?
Ich war bei den Zuckerdetektiven, die haben eine Folge gemacht bei ihrem Podcast darüber, wie es ist, bereits in jungen Jahren die Diabetes Typ 2 Diagnose zu bekommen. Da habe ich so ein bisschen erzählt, wie die Leute auf mich reagieren, dass ich immer erklären muss, warum ich denn jetzt nicht in Anführungszeichen dick bin, warum es dazu kommt, was ich ja jetzt auch nicht so wirklich hundertprozentig sagen kann, weil ich war jetzt nicht übermäßig dick und ich habe mich auch nicht bewegt und ich habe auch eigentlich schon ein Wissen gehabt, was gesunde Ernährung ist und so. Genau darum geht's und es ging auch so ein bisschen darum, wie ich jetzt versuche, bei meiner Tochter das irgendwie möglich zu machen, dass sie sich gesund ernährt, aber da mein Kind ist einfach ein Durcheinanderesser, also keine Ahnung. Kinder sind einfach, was Essen angeht, echt anspruchsvoll und das ist schwierig momentan. Momentan hat sie eine Phase, wo sie eigentlich nur Joghurt mit Haferflocken isst. Gut für ihre Zuckerwerte, bisschen blöd, was alle anderen Nährstoffe angeht.
Gut, und da könnt ihr ausführlichere Einblicke wahrscheinlich noch bekommen, wenn ihr dann den besagten anderen Podcast hört.
Die Zuckerdetektive.
Mit unter anderem unserer fantastischen Kim. Ich fand's auch sehr schön. Ich habe gesehen, bei Insta hatte der auch was gepostet, eine schöne Zitattafel auch mit dir. Und da hatte ein Hörer von uns, der Fabian, drunter geschrieben, wie lustig und dass er unseren Podcast immer hört, wann endlich die zweite Staffel kommt.
Aber wir sind doch in der zweiten Staffel.
Ja, das habe ich dann auch geschrieben. Und habe gesagt, die ist doch schon längst da. Und dann war er so, oh nein, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und dann hat er sich aber sehr gefreut. Ich hoffe, er hat mittlerweile alle Folgen durch. Ne? Muss ja ein bisschen jetzt Tempo geben. Gibt ja jede Woche eine neue. ansonsten noch einen kurzen Nachtrag von mir zu unserer letzten Folge. Letztes Mal haben wir ja über Diabetes und Prävention gesprochen. Und ich habe ein paar Tage später zufälligerweise noch eine ganz interessante Studie, Kim, dein Lieblingsthema, gefunden. Und zwar war die beschrieben in einem Artikel in der Frankfurter Rundschau. Da ging es darum, dass Mandeln Diabetes mir steckt gerade noch eine halbe Mandel in meinem Hals, dass Mandeln Diabetes Typ 2 vorbeugen können. Und zwar haben die eine Studie gemacht in Indien mit Probanden, die jeden Tag 43 Gramm Mandeln gegessen haben. Die Probanden an sich waren alles Leute mit Übergewicht und hohem BMI, also so einer Tendenz zu könnten einen Prädiabetes entwickeln oder haben es vielleicht sogar auch schon. Und nachdem die das dann eben eine Zeit lang gemacht haben mit dem 43 Gramm Mandel Gedöns da am Tag, hat sich tatsächlich deren Insulinresistenz verringert und deswegen wurden dann langfristig auch weniger Diabetes Typ 2 Fälle diagnostiziert.
43 Mandeln, okay.
43 Gramm Mandeln.
Ach, 43 Gramm Mandeln, oh, die hat man aber schnell intus. Die hat man schnell intus. Ja, ich muss mich übrigens korrigieren, der Podcast heißt Der Zuckerdetektiv.
Was hast du gesagt?
Die Zuckerdetektive.
Schon wieder eine Grammatikproblematik.
Schon wieder eine, ja.
Hast du bei denen dann auch immer gesagt, die Diabetes? Weil das wäre mir jetzt unangenehm.
Nein.
Das wirft kein gutes Licht auf unseren Podcast.
Nein, da habe ich drauf geachtet.
Okay, gut. Da bin ich stolz auf dich. So, wir gucken auf unsere heutige Folge. Und zwar Diabetes international.
Oh ja.
Oh, oh ja. Ja.
Was kann man denn da so alles erzählen? Also ich habe mir ganz, also erstmal, wenn man international jetzt mal einmal beschränkt auf Europa, dann hat Irland übrigens die niedrigste Rate an Diabetikern. Von 25 Menschen im Alter zwischen 20 und 79 leidet nur einer unter der Krankheit. Und Deutschland gehört halt zu den Ländern mit den eher mehreren Fällen. In europäischen Vergleich.
Habe ich tatsächlich auch eine Studie gefunden von der International Diabetes Federation. Da hast du die Zahlen wahrscheinlich auch. Ja, Deutschland irgendwie so im Mittelfeld bei 6,9% der 20- bis 79-Jährigen haben Diabetes. Also diagnostiziert Diabetes. Und die hast aber auch gesehen, wer am meisten Diabetikerinnen und Diabetiker hat. Also zumindest was
am
man
zahlentechnisch, nee.
Zahlentechnisch nachweisbar ist, die meisten Fälle waren in Mexiko, 16,9% der 20- bis 79-Jährigen, in der Türkei 14,5% und Südafrika 10,8% und Chile auch 10,8% und USA 10,7%.
Das ist interessant, dass wir Südamerika jetzt in dieser Statistik ganz oben haben, denn wir haben ja noch eine Interviewpartnerin und die wird uns auch ein bisschen was dazu erzählen, wie sie sich ernährt hat in Südamerika und wird da auch nochmal drauf eingehen. Was ich ja so krass fand bei meiner Recherche war, dass die Diabetesfälle in Afrika in den letzten Jahren erstaunlich hoch sind. Man hätte ja jetzt meinen können, afrikanische Länder sind ja eher so ärmere Länder, Menschen, die Probleme haben mit dem Essen und so weiter. Aber es gibt natürlich jetzt ganz viele afrikanische Länder, wo sich eine Mittelschicht bildet, zum Beispiel Südafrika. Und die können sich dann auf einmal so Sachen leisten wie Fastfood oder einen Gefrierschrank mit Tiefkühlsachen. Und dadurch kommen dort auch immer mehr Diabetes Typ 2er hervor. Und die Sterblichkeitsrate für Diabetiker im Allgemeinen ist in Afrika 10-mal höher als zum Beispiel in England. Und bei Typ 1 sieht es natürlich noch schlechter aus.
Weil die Versorgung so schlecht ist.
Weil die Versorgung so schlecht ist, aber auch, weil das Wissen und die Aufmerksamkeit gar nicht gegeben ist. Weil entweder die Leute es nicht wissen oder andere Krankheiten dort natürlich viel häufiger sind. Und deshalb erstmal in der Medizin das erstmal weiter weg ist für Mediziner dort als allererstes auf Diabetes zu testen, eben weil da eher die Unterernährung als die, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Völlerei in den letzten Jahren das Problem war.
Mhm.
Und deshalb gibt es auch Organisationen, die sich für die Informationen in Afrika einsetzen. Da habe ich gefunden, die Diabetes Care West Africa ist tatsächlich ein Diabetesassistent aus Wiesbaden, der ursprünglich aber aus einem afrikanischen Land kommt. George heißt er mit Vornamen. Der hat auch schon mehrere Preise dafür bekommen, dass er sich da engagiert mit seiner Care West Africa. Und der bietet zum Beispiel in Togo und Nigeria Kochkurse an, damit die Leute halt wieder zu dieser gesunden Ernährung zurückfinden. Und er sucht auch immer noch Leute, die mit ihm, mit so einem Diabetesmobil durch die Gegend fahren und die Leute eben über Diabetes aufklärt und einfach das bewusst macht. Und weil er sagt zum Beispiel, dass jeder, der in Togo an Diabetes erkrankt, für sich selbst sorgen muss. Und wo es keine gesetzliche Krankenversicherung gibt, muss jeder für alle Medikamente selbst zahlen. Und das können sich die meisten Menschen dann natürlich nicht leisten.
Ja. Also es ist schon krass, wie unterschiedlich eben das Diabetes-Handling in den ganzen Ländern ist. Ne? Ich hatte noch was gelesen, einen Blog-Eintrag von einer Frau, die nach Panama ausgewandert ist, kam ursprünglich aus Großbritannien, glaube ich, also eigentlich so diabetestechnisch immer so ganz gut versorgt, kam nach Panama und hat da festgestellt, dass wirklich Insulin bekommt nur, wer auch versichert ist. Das sind da aber eben dementsprechend halt einfach leider nicht alle und nicht so viele. Und zum Thema Diabetes generell schrieb sie in diesem Blog-Eintrag, hatten die Leute, selbst das medizinische Fachpersonal, über das wir ja immer sprechen, überhaupt keinen richtigen Einblick und keine richtige Ahnung, weswegen sie dann angefangen hat, auch so ehrenamtlich quasi verschiedene Schulungsangebote online zu machen für Familien mit Diabetes und auch für Lehrer und sowas, dass sie halt online in so Videos dann immer denen erklärt hat, wie es eigentlich funktioniert mit dem Diabetes und was das bedeutet, weil die Menschen in Panama das Thema halt gar nicht richtig auf dem Schirm haben. Und ich war ja tatsächlich schon mal in Panama und muss auch sagen, also man merkt halt schon auch so, welches Land, welche kulinarischen, ich sag mal, naja, anders ausgedrückt. In Panama gab es halt dann im Hostel einfach mal Kuchen zum Frühstück. Fand ich ja ganz schön. Ist natürlich die Frage, ob das langfristig so eine gute Idee ist. Aber wenn da halt in dem Land das Bewusstsein nicht so dafür da ist, irgendwie was gut für den Körper ist und was nicht so gut für den Körper ist oder was eben als Folgewirkung sein könnte oder was überhaupt Diabetes ist, ja, dann gibt's halt eben im Hostel Kuchen zum Frühstück.
Naja, man muss aber auch, also ich war zum Beispiel mal in Afrika im Urlaub und in Afrika ist ja das Problem, dass zum Beispiel sowas wie Gemüse ja da nicht wächst, weil da oder wenig wächst oder es mühselig ist, Gemüse anzupflanzen. Und deshalb, wir waren in Namibia, gab es halt überall Fleisch. Also da gab es bestimmt 3-4 Fleischgerichte und eine Portion Gemüse dabei. Ja, also Kohlenhydrate gab es natürlich schon als Beilage, aber das meiste war halt Fleisch, weil das ist dir halt vors Auto gesprungen, während Gemüse und Wasser ist da halt Mangelware.
Also ich glaube, ich bin immer noch bei Panama gedanklich mit dem Kuchen. Ich glaube, wenn ich es mir aussuchen müsste, woanders
zu leben, oder auch kulinarisch umzustellen. Als ich in den USA war zum Beispiel, da gab es ja morgens auch in den eher günstigen Hotels, gibt es halt diese Waffeln. Mhm. Und bevor ich da hingefahren bin, dachte ich so, oh geil, Waffeln zum Frühstück. Und dann isst du mal so eine amerikanische Waffel. Das schmeckt nach gar nichts. Das schmeckt, als ob die dir Bauschaum in dieses Ding reingemacht haben. Weil, und das ist die Erklärung jetzt, danach machte es Sinn, deshalb knallen die sich da so viel Ahornsirup oder auch so Bacon und so drauf, weil das Zeug eigentlich nach nichts schmeckt. Das ist nicht vergleichbar mit deutschen Waffeln, wo dann halt irgendwie noch ein Vanillepulverchen reingekommen ist, sondern das schmeckt einfach nur nach Mehl mit Pampe. Also, bleh.
Ja, da haben wir übrigens...
Alles ist gezuckert, der Joghurt ist gezuckert, dann der Orangensaft ist natürlich auch immer so ein Fertig-Orangensaft.
Ja. Da haben wir übrigens auch nochmal von dem Manuel, du weißt noch, der Manuel von dem T-Shirt, der von letzte Woche, der Typ 2er, mit dem hatten wir ja nochmal ein bisschen hin und her geschrieben bei Insta, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, der hatte sich sehr gefreut, Teil zu sein unserer Folge und schrieb nochmal ein bisschen über seine Typ 2-Diagnose, dass er ja wirklich momentan sehr gut eingestellt ist und so und dass er auch krass Gas gibt, so in Sachen Diät, er hat jetzt 13 Kilo in 2,5 Monaten abgenommen und schreibt, ich habe nur noch so ekelhafte, gesunde Sachen gegessen. Aber es hat funktioniert. Und er hat aber auch geschrieben, bis auf ein paar Sünden auf einem Los Angeles-Trip. Und da habe ich dann auch nur geschrieben, ja, USA ist halt kulinarisch echt herausfordernd. Aber auch das werden wir nachher vielleicht nochmal besprechen mit unserer Interviewgästin.
Da ist es ja auch so krass, da gehst du in den Supermarkt und hast eine riesen Wand nur mit so Mikrowellensachen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, gibt es bei uns noch so in Deutschland so wirklich so Mikrowellentabletts, wo du einfach nur oben die Pappe aufreißt und dann gehst du es...
Ja, gibt's.
Ja, aber in Amerika gibt es für $2 oder so, was damals, als ich da war, ich glaube 1,50 waren, da gibt es, also du hast Beilage, Fleisch in Anführungszeichen, kein Gemüse, dann gibt es noch einen Kuchen dabei, also das ist alles in einer Packung und das machst du einfach alles ab und schiebst das so rein. Das ist so ein komplettes, in Anführungszeichen, 3-Gänge-Menü, nur für die Mikrowelle. Und das ist einfach eine komplette Regalreihe voll mit diesen Dingern gewesen. Und ich dachte, jetzt ist so krass. Und der Salat war immer mit Bacon. Ja. Und schön war auch so, du kriegst ja auch an jeder Tankstelle in den USA so riesiger 1-Liter-Becher, wo du dann deinen Softdrink reinmachen kannst. Und dann gibt's immer noch neben diesem Softdrink-Ding, in Softdrinks ist ja eh viel Zucker drin, gibt's noch mal so Sirup. Da konntest du dir zum Beispiel deine Cola noch mit einem Blaubeersirup mischen.
Oh mein Gott, das ist so krass.
Und auf diesen Getränken stand auch manchmal drauf, made with, was stand da nochmal drauf? Made with...
Sugar.
Oh, nee.
Love.
With natural and artificial flavor. So, als ob das irgendein Qualitätsmerkmal wäre, dass du die Natur und chemische Dinger, die du dir selbst so zusammengepanscht hast, in ein Getränk gepasst. Das stand immer oben drauf, so made is natural and
edible. Also das Getränk ist super, 1% davon ist sogar natürlich. 1% ist natürlich, ist auch toll.
Ja, wir haben einfach 2 Dinge genommen und sie in 1 gepackt. Ja.
Oh Gott.
Ja.
Ja. Über zum Beispiel die USA und auch noch viele andere Länder haben wir für diese Folge auch mit Michelle gesprochen. Sie ist Diabetes Typ 1erin, sie ist Gesundheitscoach und vor allem ist sie seit 8 Monaten auf Weltreise. Ihr kennt sie vielleicht zum Beispiel auch von Instagram als Michelle motiviert ist sie da unterwegs und tatsächlich war sie auch für uns sehr motivierend. Wir haben mit ihr über ihre Reise und über ihre Erfahrungen im Sinne von Diabetes International gesprochen. Dann sagen wir an dieser Stelle Hallo nach Vietnam. Guten Morgen, liebe Michelle, beziehungsweise wie viel Uhr ist bei dir?
16 Uhr, also guten Morgen. Nein, nee, ich bin schon seit 5 wach, also ja, aber an euch guten Morgen.
Jetzt muss man kurz mal beschreiben, weil das ist ja so schade, dass ihr im Podcast gerade uns nur hört und nicht seht, weil Michelle sitzt da gerade in einer Kammer voll mit riesigen Paketen und Päckchen. Wo bist du genau?
Ich bin in einer Abstellkammer in einem Café in Ho Chi Minh in Vietnam. Story of my life. So sah es letztes Jahr immer aus.
Du bist ja jetzt schon seit, ich glaube, 8 Monaten auf Weltreise.
Ja, genau. Mitgezählt.
Und so, es fing alles damit an, dass du die Leute auch auf deinem Instagram-Kanal Michelle motiviert auch mitgenommen hast, was das eigentlich für ein Struggle ist, wenn man Diabetes hat. Und man so ein Projekt quasi vor der Brust hat und Insulin auch nehmen muss und erstmal so einen Jahresvorrat an Medikamenten bunkern muss. Schaut mal gerne in der Instagram-Story vorbei. Es sah aus bei dir wie in so einem Apothekenlager.
Ich habe alles, sagst du ja, also, wenn du irgendwas brauchst.
Gut, der Weg ist jetzt bis nach Vietnam ein bisschen weit, aber...
Es ist also eigentlich gerade gar nicht die Abstellkammer des Cafés, in der du sitzt, sondern es ist dein Hotelzimmer und in diesen riesigen Kartons genau. Ist dein Insulinbedarf.
Ich mache ja gerade meine Tausche, genau, wie nennt man das?
Bisschen am Dealen, oh Gott. Aber wie funktioniert das denn da jetzt genau? Wie viele Taschen hast du mit dabei? Was hast du alles dabei?
Tatsächlich einfach viel zu viel. Also klar, Diabetes kann man jetzt nicht einfach sagen, pack weniger ein, aber... Also insgesamt hatte ich jetzt 4 Gepäckstücke. Normalerweise hat man ja eigentlich so 2, so ein Backpack und einen Rucksack. Bei mir ist halt Backpack, Rucksack, Drogenkoffer und dann halt noch ein kleiner Rucksack, in dem halt so dann im Flugzeug deine ganzen Medikamente halt dabei sind, falls doch der Koffer mal verloren geht, dass du halt so ein Minimum dabei hast. Also ja, tatsächlich wirklich einen kompletten Koffer, so 12 Kilo voll mit Medikamenten, alles.
Krass. Du hattest am Anfang ja auch so den Plan zu sagen, du packst ganz, ganz wenig ins Handgepäck, damit da möglichst viel Diabetes-Stuff reinkommt. Jetzt sagst du schon, du hast jetzt eine 2. Tasche mit Medikamenten, also du hast den Plan geändert zwischendurch.
Wahrscheinlich, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, hatte ich gesagt, aber ja, irgendwann war es einfach so. Ich arbeite auch parallel, das heißt, ich habe den Laptop dabei, ich habe irgendwie... irgendein Journal, irgendwie die Ladekabel und alles, dann ist der schon wieder gefühlt voll. Wasserflasche, keine Ahnung, so Standardsachen halt. Und dann war ich so, okay, ich brauche noch einen Rucksack. Also irgendwie ging das nicht.
Und wo auf deiner Weltreise bis jetzt, 8 Monate bist du unterwegs, haben die Leute am Security-Check im Flughafen am seltsamsten geguckt, als du dann mit diesem Drogenkoffer angekommen bist?
Deutschland.
Echt?
No joke, aber das war mir irgendwie davor schon klar. Also Frankfurt, Flughafen, man kennt's. Gefühlt, als wäre ich die Erste, die jemals Diabetes hatte, wo ich so dachte, kann ja nichts. Also sogar ich bin da schon mindestens 20 Mal durchgelaufen und trotzdem wirklich Deutschland tatsächlich. Also ich habe so einen Brief dabei trotzdem, ärztliche Bescheinigung, den habe ich noch nie zeigen müssen. Aber in Deutschland haben sie wieder erstmal komplett Eskalation auf alle möglichen Explosive geprüft und erstmal meine Tasche in Gewahrsam genommen, weil ich halt so viel dabei hatte. Ja. Ging dann trotzdem, aber war schon lustig, ich muss schon lachen.
Und vor allen Dingen, das war ja ganz zum Start deiner Reise. Hast du da nicht auch ein bisschen mulmiges Gefühl bekommen? Wie ist es erst in anderen Ländern, wo du vielleicht dich auch sprachlich nicht so gut verständigen kannst oder so, wenn es da dann Probleme gibt?
Ging tatsächlich. Ich hatte auch den Vorteil, ich war schon mal vor 6 Jahren, war ich in Neuseeland. Das heißt, ich bin schon mal über Dubai geflogen und so und ich wusste schon so ungefähr, dass Deutschland irgendwie immer da ein bisschen extra Escalation macht.
Ja. Du hast dir ja den Jahresvorrat angelegt und hast gesagt, ja, damit du auf keinen Fall irgendwie unterwegs abhängig bist und da irgendwie festsetzt und dann das Stress vor Ort entsteht. Ist der Plan aufgegangen?
Ja, also es gab schon dezent Stress vor Ort, mehrere Male, aber halt nicht so, dass ich jetzt irgendwo mir was kaufen musste oder so, sondern ich hatte eigentlich echt immer alles dabei. Mit der Pumpe gab es einen Fail, dass die kaputt gegangen ist und ich eine Ersatzpumpe gebraucht habe. Aber ansonsten Ja, also man hat auf jeden Fall einen muskulösen Rücken. Ich hatte immer alles dabei. Ich bin richtig fit, aber ja, man konnte trotzdem nicht alles verhindern.
Wie ist die Pumpe denn kaputt gegangen und wie bist du vor allen Dingen dann an eine neue gekommen? Und in welchem Land warst du da?
Oh, ich sag's dir, also das war, oh, schön. Ich war in Südamerika, ich war in Chile und ich bin raften gegangen. Ich habe die Medtronic-Pumpe, die offiziell wasserdicht ist. Nur leider hat die Medtronic-Pumpe auch das Problem, dass es manchmal so eine Sollbruchstelle an der Rückseite gibt. Also haben ganz viele das Problem, hatte ich auch schon mal. Ja, ich habe das Ding trotzdem in einem Dry-Bag gehabt und eigentlich auch, jetzt muss ich sagen, blöderweise selber nicht nochmal gecheckt, ob da irgendwo ein Riss ist, weil ich einfach dachte, ja, die ist ja erst ein halbes Jahr alt, also passt. Trotzdem Dryback, weil ich dem Zeugs nie traue. Richtig schön irgendwo an eine trockene Stelle gepackt. Und ja, dann ist so wirklich ein halber Tropfen Wasser dran und das Ding war halt direkt kaputt. Perfekt.
Scheiße, ja, und wie hast du dann eine neue bekommen?
Ja, das war auch. Also sehr viele, ja, hat mich sehr viele Nerven und Tränen und alles gekostet. Also ich hatte tatsächlich eine Ersatzpumpe dabei, eine andere. Das heißt, es war jetzt nicht irgendwie so Ende der Welt, aber es war halt auch trotzdem nicht das, womit ich eigentlich die nächsten. Es war also gegen Mitte der Reise halt die nächsten Monate noch verbringen wollte. Ja, und damals habe ich extra im Voraus angerufen und gefragt, ob das möglich ist, dass die mir die zuschicken. Sonst, also ich bin ja nicht doof, ich habe das ja schon im Voraus so mir überlegt. Sonst, wenn die mir sagen, nö, geht nicht, dann muss ich mir halt was überlegen. Aber die haben halt gesagt, geht. Und als es dann der Fall war, ging es natürlich wieder nicht mehr. Und da muss ich echt sagen, also Riesendank und Props an meine Community, weil die haben das mitbekommen und haben sich dann über Instagram alle bei Medtronic gemeldet. Bis dann ein Mitarbeiter von Medtronic und auch Riesenprops an ihn, der Erik, also bester Mann, der hat es einfach möglich gemacht. Und ich habe davor wirklich bestimmt zusammen wahrscheinlich Tage an dieser Hotline verbracht von Medtronic. Und jeder Mensch hat mir gesagt, das ist nicht möglich, du hast keine Chance. Also das war echt hart für mich. Also da war ich schon kurz davor, dir mit dem Anwalt die abzumahnen.
Oh Gott, du, jetzt habe ich mal eine Nachfrage. Der Erik, der dir damals geholfen hat, weil du keine Pumpe mehr hattest mitten in Chile. War das zufällig der Erik?
Ich glaube, ja.
Den kennen wir, Kim. Das ist sie.
Wirklich?
Ja, ich habe hier gerade, ich habe,
Stimmt.
also wir waren ja auf dem Type One Day, haben wir ungefähr schon 78.000 Mal hier im Podcast
Ja.
erzählt, in Berlin. Und da haben wir jemanden von Medtronic kennengelernt, der total nett war. Du erinnerst dich, mit dem hatten wir noch Fotos
Oh,
gemacht
ja,
und so, weil wir uns
stimmt.
irgendwie so innerhalb von 5 Minuten angefreundet hatten. So, und der hatte uns damals seine Visitenkarte mitgegeben und die wiederum habe ich hier gerade rausgefischt. Umzugschaos, aber die Visitenkarte vom Erik, die habe ich dir gegeben.
Geil.
Dann war das
Innerhalb von
der
einer
Erik.
Sekunde. Oh mein
Das
Gott.
ist ja jetzt witzig. Guck mal, das ist, glaube ich, der einzige Mensch wirklich in der ganzen Fachbedarfsbranche, den wir kennen, Kim. Das ist der Erik. Und der hat dich
Echt
gerettet.
witzig.
Ist ja
Also
lustig.
der, ich muss auch wirklich sagen, also wenn wir jetzt eh gerade im Podcast haben, also ein Riesenlob an den. Ich hoffe, der wird befördert und kriegt eine super tolle Karriere und ein super. Der hat es so schön gemacht, so wie man es eigentlich auch machen müsste. So weg mit der deutschen Bürokratie und wir kriegen das jetzt hin. Ich meine, es geht um Menschenleben, zack, möglich gemacht. Also das
Mega.
war Liebe, Liebe an dich geht raus.
Das war deine Episode in Chile. Jetzt gab es ja auch noch eine Episode in Thailand. Da war es auch ein bisschen chaotisch.
Oh mein Gott, es gab so viele Fails. Ich weiß gar nicht, wie ich Aber in Thailand als Typ-1-Diabetikerin mit nur einem Teststreifen auf einer Insel Oh.
festsetzen, das ist auch schon mal Next Level. Was ist genau passiert?
Das war wieder Leben am Limit, aber da war ich auch selbst schuld. Also man muss auch wirklich zugeben, diese Fails, das ist halt irgendwie, das verstehe ich nicht, wenn man Diabetes bekommt, wieso geben, also wer auch immer den Diabetes verteilt, wieso gibt er das an verpeilte Menschen? Ich bin halt ein sehr verpeilter Mensch. Und das
Wir
passt
auch.
nicht zusammen. Also das passt nicht. Nee, also ich bin, okay, kurzer Background, ich war in Thailand, da gibt es eine Stadt, die heißt Surathani, das ist so, von dort aus geht man dann auf die Inseln. Und dort habe ich meinen ganzen Drogenkoffer liegen gelassen, weil ich dachte, naja, für 12 Tage Inselleben brauche ich jetzt nicht alles mitnehmen, sondern nur das, was ich brauche. Also ich habe einfach im Hostel gefragt, das ist aber auch wirklich gang und gäbe bei den meisten Hostels, dass die Backpacker halt immer von irgendwo dann irgendwo hinfahren und dann kann ich meinen Koffer da lassen. Keine Garantie natürlich, aber das Risiko muss ich halt einfach eingehen. Also das war dann halt so.
Hast du auch schon mehrfach gemacht, ne? Da
Ja,
habe ich gesehen,
dauernd.
du
Also.
hast überall auf der Welt jetzt deine Koffer mit deinem Diabetesbeständen liegen. Sammelst
Das
du die auf
war
dem
echt
Rückweg ein
so.
oder wie kann ich mir das
Ja, genau.
vorstellen?
Nein, nein, ich habe jetzt alles wieder dabei. Habe mich auch
Okay.
von ein paar Sachen verabschiedet, weil ich jetzt wusste, es sind noch 2 Wochen und die überlebe ich jetzt auch ohne die krassesten Tools so. Aber nee, ich hatte auch süße Familien in Amerika, die dazu tatsächlich darauf aufgepasst haben, also eine Family und das war dann halt kein Problem.
So, und jetzt bist du also dann ohne deinen Koffer auf diese Insel. Und
Ja.
wann hast du gemerkt, dass du ein Problem hast?
Also, man kennt es vielleicht bei denen, also die Medtronic nutzen, dass man den Sensor halt alle so zweimal am Tag eigentlich kalibrieren müsste. Ich mache es immer dreimal am Tag. ja, habe ich dann einmal schon kalibriert und gemerkt, dass die Teststreifendose langsam so leerer wird. Dachte so, ja, ist ja kein Problem, habe ja Teststreifen dabei und habe dann also halt so typisch ich so das immer wieder vergessen und dann halt nach, als ich den letzten hatte, dachte, ja, ich guck mal kurz, wo die nächste Packung ist. Dann war ich so, wo ist die nächste Packung? Wo ist sie?
Oh nein.
Ja, da war das so.
Und dann bist du, hast du eine kleine Schnitzeljagd gemacht, quer über die Insel, wo du gerade warst,
Ach so,
auf der Suche nach den
genau.
Teststreifen.
Boah, also da war dann echt, da hast du erstmal festgestellt, wie gut wir wieder mal in Deutschland eigentlich versorgt werden, weil wir uns ja auch oft beschweren. Also das Level dort ist schon echt krass, weil dort war halt keine Chance. Also die Teststreifen gab es eh nicht, egal in welchem Krankenhaus, in welcher Apotheke gab es nicht. Und wenn, dann gab es dann so Steinzeit-Messgeräte aus dem, weiß nicht, wievielten Jahrhundert. Riesig, gefühlt so groß wie so ein Computer und haben halt auch dementsprechend viel gekostet. Und dann so, ja, das könnten wir dir dann verkaufen. Und dann war ich so, nee, so krass am Limit bin ich jetzt noch nicht, dass ich mir dafür, weiß ich nicht, 1000 Euro oder so ein Teil kaufe. Also das war echt.
Aber das waren dann wahrscheinlich extra so Touri-Preise, oder? Das ist ja nicht so, dass die Menschen, die da wirklich leben, dann da 1000 Euro für so ein Gerät ausgeben oder auch teilweise ausgeben könnten, wenn sie es hätten.
Also hat mich dann auch interessiert. Dafür waren dann meine Teilkenntnisse nicht gut genug, dass ich mich mit ihr darüber austauschen konnte. Ich
Ja.
weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe echt keine Ahnung. Ich war einfach nur geschockt und dachte so, krass. Und dann wiederum dankbar, dass wir eigentlich aus Deutschland kommen. Also ich meine, es ist schon, haben wir schon viel Glück.
Wie hast du es am Ende gelöst, das Problem?
Also ich hatte ja einen Sensor. Das heißt eigentlich Luxusproblem der Teststreifen, solange der Sensor funktioniert. Das heißt, was ich gemacht habe, war immer, wenn ich den Wert kalibrieren musste, das muss man ja, habe ich. Ich meine, ich bin zum Glück gut eingestellt. Eigentlich immer geguckt, wenn ich stabil auf einer 100 bin, habe ich einfach wieder 100 eingegeben. Also einfach blind in Anführungszeichen kalibriert. Man muss aber wirklich sagen, ich habe seit 27 Jahren Diabetes. Ich habe ein ganz gutes Körpergefühl meistens. Also ich wusste schon, das passt. Das heißt, so habe ich mich durchgemogelt die letzte Woche über dann, ohne diesen Teststreifen zu nutzen, den heiligen Teststreifen. Und dann musste ich aber irgendwann den Sensor wechseln und wusste, dafür brauche ich dann den Teststreifen. Das heißt, da habe ich es dann auch gemacht, den genutzt. Und ich wusste im Worst Case, also wenn das jetzt wirklich irgendwie schief geht, erstens im allerschlimmsten Fall muss ich halt zurück, muss halt raus aus der Insel, habe ich halt Pech gehabt. Die Apotheken haben aber auch angeboten, dass sie dir den Blutzucker so messen. Also das hat trotzdem Geld gekostet. Ich glaube, es hätte
Okay.
mich 50 Euro gekostet, einmal Blutzucker zu messen. Aber im
What?
Worst Case wäre was mit dem Sensor gewesen. Same, same. Ich hätte ihn abgemacht, neuen dran, einmal kalibrieren hätte gereicht. Mit einer Kalibrierung hätte ich den Sensor wieder zum Starten gekriegt. Der hat jetzt zum Glück, Gott sei Dank, ne? Ich habe auch sehr viel gebetet. Der hat dann zum Glück gehalten und funktioniert. Und den habe ich dann zugetaped mit allem, was ging, damit er
Ja.
das Meer übersteht. Und dann war auch gut. Also dann hat es alles gepasst.
Und wie reagieren die Leute jetzt so insgesamt auf deiner Reise immer so auf die Pumpe? Du warst ja auch viel am Strand und auch so Sachen wie Teststreifen messen. Wahrscheinlich wirst du das auch mal im Flugzeug oder auch mal am Flughafen oder im Café gemacht haben müssen.
Aber war eigentlich entspannt, muss ich sagen. Also ich bin jetzt eh niemand, der das jetzt so nach außen voll zeigt. Also eigentlich, abgesehen von dem Silent Retreat, in dem ich jetzt war, hat man Diabetes eigentlich nie mitbekommen, weil ich das halt immer so schnell, schnell nebenher mache. Aber es war eigentlich völlig entspannt. Also es war jetzt nicht irgendwie krass auf, also nennt man das, die Leute haben jetzt nicht so drauf geachtet oder so.
Nicht so wie bei mir, als ich in Panama war und ich am Pool gefragt worden bin von zwei anderen Touristen, was das denn für ein weißer Chip an meinem Arm wäre und dass ich doch bestimmt Stewardess sei, die man mit einem Chip im Arm dann orten kann, falls das Flugzeug abstürzt. Ich habe Kim
Wirklich
die
jetzt?
Geschichte schon mal erzählt und genau das ist mir passiert in Panama. Gleichzeitig ist ja auch schön, so lernt man Leute kennen, ne? Du, aber sag mal, wie ist es denn kulinarisch, wenn man eben auf der ganzen Welt immer wieder neue Gerichte, neue Eindrücke und so, wie handelst du das?
Aber neue Erfahrung, würde ich das so sagen. Also ich liebe halt Essen, das heißt, ich habe auch wirklich alles probiert, alles so durch. Und ja, da merkt man halt schon, manches Essen klappt besser, manches halt weniger gut und du musst dich auch immer wieder eingrooven. Also gerade Menschen, wenn die sagen, hey, Pizza ist voll schwierig für mich, wie mache ich denn das? Das ist bei mir genau das Gleiche bei neuem Essen. Also ich gucke mir diese Nudelsuppe an, die aus Vietnam, und dann muss ich die halt dreimal testen, bis das sitzt. Und davor war bei mir auch, oh, einmal zu viel, einmal zu wenig, einmal steigt es dann 5 Stunden später. Voll normal, aber.
Und was sind Sachen, wo du gemerkt hast, hey, mit denen komme ich eigentlich gut durch?
Also tatsächlich, Vietnam, das war super entspannt, weil die, oder auch Japan, weil die wenig Fett nutzen. Also Südamerika ultra fettig. Amerika brauche ich gar nicht davon reden. Auch Thailand mit so Pattaya war halt sehr fettlastig. Und das war in den, also so Japan oder Vietnam war das sehr viel entspannter. So Nudelsuppen, damit kam ich super gut zurecht. Das war easy.
Ja, ich war auch mal in Japan und auch wenn ja immer Reis schießt bei mir eigentlich komplett nach oben.
Ja.
Aber dadurch, dass man sich ja viel bewegt und man ja auch viel Fisch tatsächlich auch dabei ist, also auch so sehr, sehr mageren Fisch, ne, und auch viel Gemüse oder so, ging das eigentlich ganz gut. Also irgendwie hat es besser funktioniert als in Deutschland mit dem Reis.
Ist krass, ne? Das war bei mir auch so. Ist cool, das bei dir auch so war. Ja, ist wirklich so.
Ja. Was würdest du denn sagen, wie hast du so die Situation für Menschen mit Diabetes in den Ländern wahrgenommen?
Für andere, die Diabetes haben, meinst
Ja,
du?
genau. Also
Oder?
würdest du sagen, ja, hier kann ich als Einheimischer mit Diabetes gut leben? Oder gab es dann so Momente, wo du dachtest, boah, Gott sei Dank wohne ich in Deutschland?
Also gefühlt immer so, Gott sei Dank wohne ich in Deutschland. Aber ich habe mir jetzt ja auch so Länder ausgesucht, muss man sagen. Also als ich in Australien und Neuseeland war, da dachte ich so, ja, easy, hier könnte ich easy leben. Im Endeffekt, du kannst ja auch überall leben mit Diabetes. Aber gerade zum Beispiel so Südamerika, da war das echt, ja, die Versorgung echt nicht gut, so wie ich das mitbekommen habe. Ich habe zum Teil sogar einem irgendwie mal Teststreifen geschenkt, als ich damals genug hatte. Weil der wirklich, die mussten so viel Geld dafür zahlen und der hat das wirklich gebraucht. Und es war wirklich schlimm anzuschauen, also wirklich traurig. Und auch wie viele dort Diabetes haben verglichen zu uns. Also weil die Ernährung auch so schlecht ist, wirklich, dass viele leider dann doch halt Typ 2 bekommen, weil sie sich halt sehr, sehr, sehr ungesund ernähren und auch noch irgendwie voll wenig bewegen. Also unsere Kultur ist da schon anders, muss man sagen.
Und der Diabetiker mit den Teststreifen, von dem du gerade berichtet hast, wie versucht er denn dann seinen Alltag zu handeln? Wie macht er das? Wir haben zum Beispiel auch mal gelesen gehabt, Kim und ich, dass in Amerika zum Beispiel viele Leute nur so jeden zweiten Schuss Insulin machen oder nur jede zweite Testung, weil sie sich mehr einfach nicht leisten können. So, wie war das jetzt bei ihm?
War bei ihm auch so. Also der hat zum Glück keinen Insulin gebraucht, aber Teststreifen eben. Und der hat dann auch gesagt, er macht halt alles nach Gefühl. Wie gesagt, wenn man sich wirklich gut kennt, geht das schon auch mal über so einen gewissen Zeitraum. Aber bei ihm war das halt so, ja, ich messe mich so einmal alle 2 Wochen, weil sonst, also und überlegt mal, und wir haben halt manche von uns, die messen sich, die sind so auf diesen Blutzucker getrimmt, messen sich oder gucken auf den Sensor so 20 Mal am Tag. Das ist schon Luxus, das ist schon
Ja.
krass.
Und der war dann also Typ 2 und nicht Typ 1.
Ja. Typ 2.
Michelle, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, da in deiner Abstellkammer des Cafés in Vietnam. Und ich glaube, du hast auch viele von uns gerade ein bisschen motiviert. Das macht wirklich sehr viel Spaß, dir zuzuhören. Du bist wirklich eine sehr inspirierende Frau. Also folgt ihr auf jeden Fall bei Instagram und da verfolgen wir weiter deine Reise. Wann kommst du zurück nach Deutschland?
Dankeschön, sehr gerne. Ich komme bald zurück. Ich komme tatsächlich Freitag zurück. Das ist jetzt nicht mal mehr eine Woche.
Dann
Hey.
genießt die letzten Tage.
Mache ich. Danke euch für die Zeit. Hat mich echt voll gefreut, dass wir es endlich geschafft haben und euch kennenzulernen. Ihr seid auch. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr machen zusammen. Mach's gut. Du
Sehr
bist ja
gerne, wir
bald
bleiben
wieder
da.
da.
Wir bleiben in Kontakt.
Ja, sehr gerne.
Das war die Michelle und ich stelle mir das wirklich sehr schwierig vor, wenn du dir selbst so ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Insulinschuss setzt, ja. Und dann steht da einer neben dir und spricht dich an und sagt dir dann, dass er sich nur jeden dritten setzen darf und keine Teststreifen gerade hat. Das ist schwierig.
Ah, du meinst die Geschichte, die sie uns, ja, das fand ich auch
Ja.
tatsächlich so sehr, da habe ich auch hinterher noch länger drüber nachgedacht, was macht man da selber, weil eigentlich natürlich hat man den direkt irgendwie den Impuls, dem so ungefähr alles zu geben, was man hat und gleichzeitig braucht man den Kram aber natürlich eben auch einfach
Ja.
selbst, das ist schon krass, wenn es euch jetzt auch gerade irgendwie, also vor allen Dingen diese Beschreibung irgendwie so ein bisschen nahe geht, dann guckt doch mal, man kann ja tatsächlich immer was machen, zum Beispiel kann man natürlich Geld spenden an verschiedene Institutionen oder tatsächlich auch in Insulinreste, wenn man die hat, spenden. Es gibt zum Beispiel die Hilfsorganisation Insulin zum Leben. Die schicken zum Beispiel Insulin in Kriegs- und Krisengebiete. Die haben zum Beispiel Anfang letzten Jahres immer wieder aufgerufen, dass man Spenden schicken soll für die Ukraine. Das heißt, sei es ein Sensor, den ihr spenden wollt, den ihr noch übrig habt, oder Testkassetten, Teststreifen oder eben tatsächlich Insulin. Auch das hätten sie angenommen. Und ich glaube, Kim, du hast doch auch tatsächlich mal was gespendet gehabt. Oder was hast du denn damals mit deinem alten Insulin gemacht, als du das
Ja,
nicht mehr brauchtest nach der
das war
Schwangerschaft?
tatsächlich, wir sind gerade als der Ukraine-Krieg angefangen hat, sind wir umgezogen. Und dann räumt man ja seine Schränke aus und ich habe altes Insulin gefunden von meiner Schwangerschaft. Das war nicht mehr super lange haltbar, aber es war noch haltbar. Und dann war ich in so einem Spendenzentrum, wir hatten noch ganz viele andere Sachen, die wir dann gespendet haben und war dann halt so ein bisschen lost, weil ich jetzt nicht wusste, darf ich einfach irgendjemandem mein Insulin geben, weil ist ja schon ein verschreibungspflichtiges Medikament, ne? Also, ich meine, da kann es im schlimmsten Fall jemand mit umbringen, wenn das falsch benutzt wird. Und sagt er
Oh
dann nur so,
Gott.
ja, ich habe hier so Insulin, aber da muss ja eigentlich gekühlt werden, ne? Und Medikamente und so. Wir nehmen alles. Wir nehmen alles. Wir waren wirklich, die haben alles genommen. Ich war da auch mit so Kerzenresten und so, dachte so, da ist jetzt nicht mehr viel. Alles. Komm, gib. Lieb. Genau, und wenn ihr mal bei Insulin zum Leben vorbeischauen wollt, die haben auch eine Facebook-Seite und da posten sie auch immer, wenn sie was gespendet haben, also oder wenn sie Leuten tatsächlich geholfen haben. Ja, also in der Ukraine, aber zum Beispiel ist auch letztens ein Paket in Bolivien angekommen und es braucht halt echt lange, bis es da ankommt, aber das ist schon möglich. Wenn ihr jetzt, ich lese mal vor, was sie gebrauchen können. Also verschlossene Patronen, Durchstechflaschen oder Einmalpens in Sachen Insulin. Teststreifen zu eigentlich allen Blutzuckermessgeräten, Pennnadeln, Eimerspritzen, U100 und Lanzetten. Allerdings Pumpenzubehör nur noch auf Anfrage und keine Blutzuckermessgeräte, weil die haben einfach super viel. Aber wenn ihr was davon jetzt habt, weil ihr vielleicht gleich auch gerade umzieht oder ihr gerade merkt, oh, das eine Insulin sagt mir gar nicht mehr dazu, ich muss mal wechseln und dann habt ihr da noch zwei Pens oder so. Insulin zum Leben, nimmt es gerne an, wenn das alles noch 4 Monate haltbar ist. Genau, die haben ein extra Insulinlager, da könnt ihr das hinschicken und ihr braucht euch auch keine Gedanken machen, was das jetzt mit dem Kühlen auf sich hat. Die haben geschrieben, man muss das halt ein bisschen organisieren, ne? Ihr macht das Paket fertig und so weiter und dann nimmt das Insulin aus dem Kühlschrank, legt es im Paket und wenn ihr dann ja innerhalb von Deutschland verschickt, dann ist das Ding ja innerhalb von 24 Stunden bei denen und dann landet es bei denen wieder im Kühlschrank.
Yes. Und wenn ihr insgesamt euch mal ein bisschen mehr erkundigen wollt, wie Diabetes und Diabetesmanagement auf verschiedenen Kontinenten, kann man ja tatsächlich sagen, oder in verschiedenen Ländern funktioniert, dann folgt doch zum Beispiel bei Instagram einfach mal T1 International. Das ist auch eine Organisation, die sich darum kümmert, eben Insulin für alle zu ermöglichen, die verschiedene Formen der Demos immer wieder organisieren, die auch teilweise gerichtlich in verschiedenen Fällen vorgehen und die vor allen Dingen auch einen sehr spannenden Blog zum Beispiel einfach haben von Erfahrungsberichten von Menschen wirklich aus Bosnien-Herzegowina oder eben das von Panama, was ich eben erzählt habe, hatte ich da gelesen. Also das ist total spannend. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns folgt. Wir kriegen ja immer wieder schöne Nachrichten und hast du gesehen, dass die Anne uns geschrieben hat? Hat jetzt nichts mit Diabetes International zu tun, aber geht ein bisschen auf was ein, wo wir neulich mal drüber gesprochen hatten. Hast du
ja,
das gesehen?
Ja, das habe ich gesehen. Genau, weil das hatte ich ja vorgelesen, als wir über Typ F gesprochen haben, Diabetes in der Familie. Und du hattest ja noch Nachfragen und die hat die Anne jetzt nachgeschoben. Bei der Anne war das ja so, dass ihr Bruder im Jugendalter erkrankt ist und sie selbst hat später dann auch Typ 1 bekommen. Und das Erstaunliche ist, ihr Bruder und sie kommen aus einer Familie, in der keiner Typ 1er ist.
Also genau, weil wir hatten überlegt, das ist ja ein großer Zufall, dass beide Diabetes haben. Was kann es sein? Haben vielleicht deren beiden Eltern auch? Dann steigt ja nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst Diabetes bekommt. So, aber nee, hatten sie nicht. Und wiederum ist die Anne ja auch noch drauf eingegangen. Kim hatte sich ja beschwert gehabt hier, dass sie keine Kinderbücher mit Diabetesinhalt findet. Aber nein, es gibt, wie heißt das nochmal, so ein Pixi-Büchlein hatte sie geschickt gehabt, ne?
Sie sagt, es gibt ein Heftchen. Ob das jetzt ein Pixi-Buch ist, weiß ich nicht. Aber es gibt ein Heftchen, das heißt, Finn hat Diabetes, das kann man googeln und es gibt Seiten, wo man das bestellen kann. Das ist sogar umsonst. Das ist ein Kinderbuch, wo es eben um Diabetes geht.
So, dann haben wir noch eine Nachricht bekommen von den D-Docs, von ddoc.de. Die haben uns informiert, es gibt ein schönes Community-Event. Vielleicht habt ihr ja Lust, da auch mitzumachen. Das ist virtuell das Ganze. Am 1. Juni findet das statt, ab 17 Uhr. Und da sind dann verschiedene Menschen mit und ohne Diabetes, wahrscheinlich viele vor allen Dingen mit Diabetes, die sich austauschen und so ein bisschen Erfahrungen miteinander abgleichen und so. Ich glaube, das könnte ganz schön sein. Gerade wenn ihr sagt, so, wir kriegen ja viele Nachrichten auch von euch, dass ihr immer sagt, es freut euch so zu merken, man ist irgendwie nicht alleine, man hat Leute, mit denen man sich austauschen kann, dann ist ja vielleicht hier, auch wenn es nur ein virtueller Raum ist, das ist schon mal eine ganz schöne Möglichkeit. Den könnt ihr ja auch mal bei Insta folgen, die machen immer wieder in Events zusammen.
Gut.
Gut.
Haben wir diese Woche ja schon viel erzählt und verabschieden uns und freuen uns auf euch nochmal zu treffen. Auditiv? Oh Gott, was rede ich hier?
Ich weiß es auch nicht. Ich lasse einfach mal laufen. Ich finde es gut. Komm, Tim, hau raus.
Ich wollte einfach nur Zeit überbrücken, die ich brauche, um zu schauen, was wir nächste Woche machen.
Das ich glaube, wir reden nächstes Mal über Diabetes und Ärzte. Ihr uns gerne mal eure Erfahrungsberichte schicken. Schreibt uns einfach.
An Typfrage, der Podcast bei Instagram.
Yes. Und dann sprechen wir nächste Woche drüber. So, und dann würde ich sagen, Kim, versuchst du jetzt einfach mal, ich sag mal,
runterzukommen.
Cool,
ne?
Zu bleiben. Es tut mir wirklich leid. Das ist so oft so blöd, dass wir so weit voneinander entfernt sind. Ansonsten würde ich dir jetzt helfen mit deinen unter Wasser gesetzten Kisten und du würdest mir mit dem ganzen Papiermüll hier im neuen Wohnzimmer.
Würden wir zusammen zum Wertstoffhof fahren und das ganze Zeug entsorgen.
Tja. Tja. Ah ja. Gut, Kimi, dann freue ich mich auf nächste Woche und euch, wie gesagt, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt. Tschüssi.
Ciao.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.